Börsenradio Network AG.
Und nun wieder die Experten von IG.com.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
Und hier ist Andi Groß. Ich bin vom Börsenradio und Börsenradio ist das Nummer 1 Börsenradio in Europa. Wir sprechen über den Wahlkampf in den USA und die möglichen Folgen jetzt nicht nur fürs Weiße Haus, sondern uns interessiert natürlich, was dann an den Börsen passiert, was jetzt passiert bis zur Wahl und was danach passiert. Also ich hoffe, du hast deine Glaskugel einigermaßen geputzt, dann schauen wir da rein. Also der Wahlkampf geht ja in die entscheidende Phase. Wir haben heute den 11. Oktober, Wahl ist am 5. November, also der letzte Monat ist angebrochen. Gehen wir zunächst einmal ganz allgemein an, machen den Fokus also ganz weit auf. Geht es bei dieser Wahl, bei diesem Wahlkampf um Show oder um Inhalte?
Beides muss man sagen. Ich habe jetzt natürlich in der Tat meine Glaskugel jetzt hier vor mir liegen. Das sehen natürlich die Zuschauer nicht. Natürlich, bevor wir jetzt zu der Frage kommen, ist es Show oder was steckt überhaupt dahinter oder steckt überhaupt was hinter? Wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, muss man natürlich sich erstmal anschauen, wer hat aktuell überhaupt die Nase vorn? Und die zweite Frage ist, was bringt uns diese Erkenntnis? Also wenn man sich mal so die Wahlumfrageergebnisse in den Vereinigten Staaten anschaut, ist es schon natürlich, gerade in den letzten Monaten ist ja einiges passiert. Also von März, April dieses Jahres bis zum Sommer, bis zum Juli, muss man ganz einfach sagen, war die Welt für die Republikaner, war die Welt für Donald Trump, der ja schon rechtzeitig als Kandidat feststand, rosig, ja. Joe Biden hatte in der Bevölkerung so ein bisschen an Beliebtheit eingebüßt. Das hat sie in Umfrageergebnissen niedergeschlagen. Dann kam aber ja das legendäre TV-Duell im Juni. Und da muss man ganz einfach sagen, Joe Biden hatte nicht unbedingt die beste Figur gemacht. Und ja, prompt kamen natürlich die Kritiker, da aus den eigenen Reihen auch vor allen Dingen. Er solle doch bitte aus dem Wahlkampf sich zurückziehen. Was er dann auch gemacht hat am 21. Juli und ab dem 21. Juli, das war so der Wendepunkt, wo die Demokraten aufgeholt haben. Dann kam auch dann ein entsprechender Kandidat auf die Liste, nämlich die Vizepräsidentin Kamala Harris. Und seit dem 5. August führt die Vizepräsidentin in den Wahlumfragen. So, jetzt aber aktuell hat Kamala Harris einen kleinen Vorsprung von gerade mal 1,8%. Ich würde das schon jetzt, auch wenn es noch 4 Wochen ist, aktuell schon als Kopf-an-Kopf-Rennen bezeichnen. So, das ist jetzt das Resultat.
Also das ist jetzt die Geschichte des Wahlkampfes von Anfang des Jahres mit den verschiedenen, ja, Zäsuren, muss man sagen. Sorry, dass ich da jetzt reingehe. Kann man das in irgendeiner Art und Weise an der Börse, an den Börsenkursen ablesen, dass sich da irgendwas getan hat? Hat dieser Wahlkampf, diese Änderungen, die TV-Duelle und so weiter, schlägt sich das nieder in den Kursen oder geht das mehr oder weniger an der Börse vorbei?
Bislang, was jetzt in den letzten Monaten war, ist so mehr oder weniger an den Börsen vorbeigegangen. Außer natürlich, was die Kryptowährung angeht, da hat man schon natürlich Äußerungen von gerade von Donald Trump, was Bitcoin angeht, schon in den Kursen gesehen. Aber letztendlich war es aktuell eher so, wir beziehen Positionen. Es ist eher momentan Schein als Sein gewesen. Die eigentlichen Reaktionen an den Finanzmärkten, die sehen wir jetzt wirklich eigentlich jetzt erst, beziehungsweise am Wahltag und danach. Weil dann wird klar, was steht uns eigentlich bevor? Und wir reden ja nicht nur, Andreas, über die Aktienmärkte, sondern wir reden ja über alle uns bekannten Assetklassen. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik, auf die Weltkonjunktur, auf die, ja, auch die Sicherheitspolitik weltweit. Aber bislang sehen wir solche Kursreaktionen außer Bitcoin noch nicht. Aber das kommt jetzt erst in den kommenden Wochen.
Wissen wir denn, Christian, was die einzelnen Kandidaten wollen, wofür sie stehen, was der Markt oder die Märkte, ob das jetzt Krypto, ob das Zinsen, Anleihen oder eben die Aktienmärkte sind, wie die dann darauf reagieren? Du hast jetzt Bitcoin genannt. Der Hintergrund ist ja, vor nicht allzu langer Zeit hat Donald Trump gesagt, Bitcoin, es ist totaler Käse. Ja, dann hat er gesagt, ach, eigentlich ist das ganz was Tolles und wir brauchen weniger Regulierung, wir müssen hier Bitcoin voranbringen. Und das hat, glaube ich, die Bitcoin-Jüngerschaft oder Anhängerschaft dazu gebracht, auf Donald Trump und auf Bitcoin zu setzen. Und wenn er jetzt irgendwo straucheln sollte, dann ziehen die sich natürlich sofort wieder zurück. Das ist, glaube ich, der Überbau, der informative Überbau, den man braucht, um das dann zu verstehen. Aber das führt uns doch letztendlich auch zu der Frage, wofür steht Donald Trump? Steht er dann wirklich dafür, was er sagt? Und wofür steht die Vizepräsidentin Kamala Harris? Was wird sie tun? Ist das denn wirklich so belastbar? Ist das alles bekannt?
Natürlich, klar. Man kann hier auch sagen, Donald Trump ist vom Saulus zum Paulus geworden, also von einem Bitcoin-Gegner zu einem Bitcoin-Befürworter. Er hat ja auch gesagt, wenn er gewinnt, wird er der Krypto-Präsident. Also das ist schon mal eine Aussage, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Natürlich.
Vorausgesetzt, er erinnert sich dann an seine Aussage, sollte er gewählt werden.
Ja, gut. Das ist bei den Politikern so. Das sehen wir auch hierzulande. Ne, der amtierende Bundeskanzler, der auch das eine oder andere vergessen hat. So, aber letztendlich, klar, beschäftigen wir uns natürlich auch damit, welche Auswirkungen hat die Wahl auf die verschiedenen Assetklassen. Also, wir haben den Bitcoin schon mal besprochen. Donald Trump sagt, Kryptowährungen sind eine feine Sache, keine Regulierungen. Das ist natürlich auch eine Wählergruppe, die Bitcoin-Trader, die Bitcoin-Anhänger. Aber letztendlich muss man ganz einfach sagen, wenn Donald Trump gewinnt, wird damit gerechnet, dass der US-Dollar zur alten Stärke wieder zurückfindet. Ja, gut, Verlierer wären die Schwellenländer, die Emerging Markets, weil die sehr stark am Dollar hängen. Und ein starker Dollar ist für die Emerging Markets nicht sehr gut. Also US-Dollar könnte ein Gewinner sein. Bitcoin könnte ein Gewinner sein, haben wir gerade schon besprochen. Gold könnte ein Gewinner sein. Warum? Weil Donald Trump ja schon angekündigt hat, für was steht er? Er steht für niedrige Unternehmenssteuern. Das heißt also, niedrige Steuern bedeuten niedrige Haushaltseinnahmen. Das führt wiederum dahin, dass das Haushaltsdefizit der USA weiter steigen würde. Er ist auch dafür, die Binnenkonjunktur zu stärken. Steuergeschenke, wie wir das schon 2016 gesehen haben. Der Amerikaner geht zum Briefkasten, findet dort einen Scheck vom Finanzamt hierzulande undenkbar. Da ist es Realität. Das heißt, der Amerikaner gibt mehr Geld aus. Er kauft mehr. Mehr Konsum bedeutet höhere Preise. Höhere Preise bedeuten richtig höhere Inflation. Wovon profitiert oder soll profitieren von höheren Preisen und höherer Inflation? Gold. Also Gold wäre ein möglicher Gewinner. Natürlich, Donald Trump sagt America first. Er wird am liebsten aus der NATO austreten, die heimische US Army stärken. Das heißt, noch mehr Rüstung und davon würde natürlich der Verteidigungssektor profitieren. Also eine Lockheed Martin, eine Northrop. Aber das ist nicht nur auf die USA beschränkt, sondern auch letztendlich sehen wir das ja auch die Geopolitik, die aktuelle Ukraine, Nahost. Davon würden natürlich auch Rüstungskonzerne außerhalb der USA profitieren. Also eine deutsche Rheinmetall, eine britische BAE-System oder eine Dassault-System aus Frankreich, also der Verteidigungssektor. Dann will natürlich Donald Trump auch die eigene Automobilindustrie stärken, also GM, Chevron, Tesla. Und du hast ja auch angesprochen, Donald Trump ist kein Freund von Regulatorien. Das heißt, diese regulatorischen Hürden, die würden dann auch gesenkt werden. Und darüber wird sich natürlich der gesamte Finanzsektor, insbesondere die Banken, freuen. Also hier sind natürlich zwei Banken, die schon in den Startlöchern stehen, auch die auch in den, ja, zuletzt auch schon gut gelaufen sind. Das sind natürlich Goldman Sachs und JP Morgan. Und natürlich auch klar, America First bedeutet auch, es wird mehr in die Infrastruktur investiert. Einer der führenden Unternehmen in dem Sektor ist Caterpillar. Das ist, was letztendlich uns blühen würde an den Finanzmärkten, wenn Donald Trump ins Weiße Haus wieder einzieht. Er kennt sich ja da mittlerweile schon aus. Was ist, wenn Kamala Harris aber ja letztendlich die Wahl gewinnt? So, man muss natürlich auch sagen, Kamala Harris ist bislang nicht auch in den TV-Duell mit Donald Trump. Da ist sie als Siegerin hervorgegangen. Aber letztendlich, was viele doch in den USA so ein bisschen ja kritisieren, ist so ein richtiges wirtschaftspolitisches Wahlprogramm hat die gute Frau bislang nicht. Was sie aber machen möchte, ist natürlich die Regulatorien erhöhen. Ja, beziehungsweise die Unternehmenssteuern auch deutlich steigern. So, und das ist natürlich, was die amerikanische Wirtschaft, die amerikanischen Konzerne nicht so gerne hören. Und Fakt ist, darunter würde dann auch der US-Dollar so ein bisschen leiden. Gewinner wären dann beispielsweise australischer, neuseeländischer Dollar, das britische Pfund und der Euro. Bitcoin ja auch nicht unbedingt auf der Gewinnerseite, wenn Frau Harris die Wahl gewinnt. Natürlich auch nicht die klassischen Energietitel, ne, wie Chevron, ExxonMobil, also Ölindustrie, fossile Brennstoffe, weil ganz einfach Kamala Harris sagt, ich investiere dann ganz stark in erneuerbare Energien. Ja, First Solar, Solar Edge und wie sie alle heißen, die könnten davon profitieren. In zwei Sachen sind sich beiden Kandidaten aber einig, Infrastruktur und aber auch Verteidigung. Da wollen die Demokraten, da will Kamala Harris auch nicht unbedingt den Rotstift ansetzen. Also das sind so ungefähr schon mal so die ersten Indikationen, die ersten genannten Assets, die halt von einem Wahlsieg von Donald Trump beziehungsweise von Kamala Harris profitieren könnten beziehungsweise darunter leiden könnten.
Und du hattest eingangs gesagt, die Umfragen, die geben ein ganz, ganz klares Bild. Ironie off, 1,5% Vorsprung für Kamala Harris 4 Wochen vor der Wahl. Da kann man natürlich jetzt munter drüber philosophieren, was sind solche Umfragen wert? Was bedeutet das überhaupt angesichts des amerikanischen Wahlsystems, wo es ja im Grunde genommen darum geht, ganze Staaten dann für sich zu gewinnen? Hast du eine Stimme mehr in einem Staat, kriegst du den ganzen Staat, kriegst du die ganzen Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen. Im Grunde genommen kann am Ende des Tages derjenige die gesamte Wahl gewinnen, der gar nicht mal die meisten Stimmen hat. Es geht ja auch nicht nur um die Wahl des Präsidenten und der Präsidentin, sondern es geht ja auch um die Wahl des Kongresses, also Senat und Repräsentantenhaus. Das hat ja das eine mit dem anderen unter Umständen gar nichts miteinander zu tun oder relativ wenig miteinander zu tun, aber für die Börse ist ja das dann wieder interessant. Wenn der Präsident nicht die Mehrheit im Kongress hat, dann ist er von Anfang an eine Lame Duck und das findet die Börse dann wieder klasse, oder?
Das ist irrational, ist aber so. Aber bevor wir darüber reden, natürlich zu den Umfrageergebnissen. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Was nützt uns jetzt diese Erkenntnis? Eigentlich recht wenig, ne? Andreas, Erinnerungen werden wach. Wir zwei sind ja schon alte Börsenhasen. 2016, da hatten die Amerikaner am 8. November gewählt. Und einen Tag vorher, am 7., lag die Herausforderung bzw. die Kandidaten der Demokraten, unsere Hillary Clinton, ja, 3 Prozentpunkte vor Donald Trump. Also im Grunde eigentlich würde man schon sagen, da war der Drops gelutscht. Aber du hast ja schon gesagt, das Wahlsystem in Amerika ist nicht so einheitlich. Da wird mit Kugeln, mit Wahlautomaten und ich glaube auch in die Luft geschossen. Also wie gesagt, da ist das Wahlsystem völlig anders im Gegensatz zu uns in Deutschland. Und am anderen Tag, bin ich ganz ehrlich, bin ich früh aufgestanden und ich musste schon mir wirklich die Augen reiben. Nee, nicht Hillary Clinton, sondern Donald Trump hatte gewonnen. Und die Auswirkungen waren am 9. November 2016 vorbörslich. IG stellt hier auch vorbörslich die Kurse. DAX minus 500 Punkte. Und am Ende des Tages ging der deutsche Leitindex um 250 Punkte aus dem Handel, weil die Finanzmarktteilnehmer gesagt haben, okay, unter Donald Trump, das würde gar nicht mal so schlecht sein für die US-Wirtschaft. So, jetzt aber natürlich zum Kongress. Das ist so und das ist eben das eigentlich das Paradoxe. Normalerweise müsste man sagen, ein Präsident oder eine Präsidentin wird natürlich am liebsten ja die Mehrheit des Kongresses hinter sich haben, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Ja, das ist aber ein Problem und das mögen die amerikanischen Investoren gar nicht. Und es ist wirklich so, für die Börse wäre am besten, ja, der Präsident, sagen wir mal, Kamala Harris würde Präsidentin und der Kongress ist geteilt. Also praktisch geteilte Machtverhältnisse. Und das heißt, Kamala Harris würde nicht alle ihre Ziele durchsetzen. Du hast es schon gesagt mit der lahmen Ente. Der Vergleich, der ist sehr schön. Letztendlich wollen die Amerikaner, wollen die Börsen eigentlich gar nicht, dass der jeweilige Präsident seine Ziele so durchsetzt. Außer natürlich, die Börsen und die Unternehmen würden davon profitieren. Das heißt, sprich in Form von niedrigen Steuern und vielleicht auch durch ganz niedrige regulatorischen Hürden. Aber letztendlich, klar, für uns Börsianer, und das hoffen natürlich viele, wäre ein geteilter Kongress das Beste, was wir uns eigentlich vorstellen könnten.
Die Wahl in den USA und die Folgen für die Börsen. Und wir stellen fest, es ist alles offen. Es ist auf der einen Seite ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Kandidatenfrage angeht. Und im Grunde genommen auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Frage für die Bedeutung an der Börse angeht. Und letztendlich kann sich das, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben, an einem Tag, nämlich am Tag nach der Wahl, auch schon wieder drehen. Von ganz unten nach ganz oben oder eben umgekehrt. Die Wahl ist am 5. November. Das ist in Amerika immer so, der erste Dienstag im November. Warum Dienstag? Damit man am Sonntag in die Kirche gehen kann und trotzdem noch Zeit hat, dann zu wählen. Es ist nicht der Wahlkampf. Die ersten Stimmabgaben finden dort schon statt. Die Briefwähler haben zum großen Teil schon gewählt. Und ja, es ist spannend, es bleibt spannend. Und ich hoffe mir einfach nur oder ich wünsche mir nur, dass wir relativ zügig dann eine Entscheidung bekommen, die dann auch getragen wird. Nicht, dass wir, hatten wir auch schon, monatelang dann nochmal auszählen müssen und eigentlich keiner genau weiß, wer eigentlich Präsident oder Präsidentin der USA ist. Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, heute in die Rolle des politischen Analysten geschlüpft. Danke dir für das Interview und für deine Analyse.
Vielen Dank.
Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG.